Herzlich willkommen zu Erfolg mit Nebenwirkungen. Was Unternehmer und Unternehmerinnen heute wirklich bewegt. Dem Podcast, in dem wir ja offen über das Unternehmertum sprechen. Eine große Nebenwirkung des Unternehmertums ist der Angst vor Misserfolg. Das Gefühl, den eigenen Erfolg vielleicht gar nicht verdient zu haben, das Imposter-Syndrom, was vielleicht auch viele kennen. Und auch der Gedanke, was passiert eigentlich, wenn all das, was ich aufgebaut habe, plötzlich nicht mehr da ist? Wer bin ich denn dann eigentlich noch? Unser heutiger Gast kennt genau diesen Gedanken. Kasia Mohl-Wolf war eine erfolgreiche Verlegerin und Medienunternehmerin und musste dann Insolvenz anmelden. Ist eine Insolvenz wirklich das Ende? Oder ist es vielleicht manchmal sogar ein neuer Anfang? Und in dieser Folge wollen wir genau darüber sprechen und wir wollen auch darüber sprechen, wie wir als Gesellschaft eigentlich mit unternehmerischem Scheitern umgehen sollten. Hallo Kasia, vielen Dank, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Kasia, mit Neuanfängen kennst du dich ziemlich gut aus. 1981 hast du in Polen gelebt mit deiner Mutter gemeinsam, die in der Solidarność-Bewegung aktiv war und Polen gab es 1981 einen großen politischen Umbruch. Und deine Mutter hat an einem, so schreibst du es in einem Buch, Freitagabend einen Anruf bekommen, dass sie am Montag verhaftet werden soll. Und das hat ziemlich viel in eurem Leben verändert. Was ist dann passiert?
Ach, meine Mutter, wenn du das erzählst, bin ich sofort wieder in meinem Kinderzimmer, als so passiert ist. Meine Mutter hat dann sehr schnell entschieden, aus Polen rauszufahren. Also hat mir nur erzählt, also ich weiß ja ich habe erst viel später erfahren, um was es wirklich ging. Also sie hat zu mir gesagt, wir fahren jetzt mal in Urlaub in dieses Land, was ich schon kenne, weil sie da schon einmal Geld für uns dazu verdient hatte und hat gesagt, ich soll so ein paar Sachen einpacken zum Sommerurlaub. Und ich hatte gerade wirklich Sommerferien und fand es ein bisschen komisch, dass so alles spontan war, aber habe dann so ein paar Sachen gepackt, meinen Teddybär mitgenommen und wir sind am Samstag morgens kam dann ein Deutscher, der in München ein Restaurant betrieben hat und bei dem meine Mutter schon mal gejobbt hatte und der hat uns dann abgeholt und dann ist unsere Flucht losgegangen und wir sind dann am Montag in München angekommen und das ist jetzt 44 Jahre her. Das haben wir vor kurzem gefeiert, ja.
Und du bist dann nicht so schnell nach Polen zurückgekommen tatsächlich?
Nee, ich bin lange nicht zurückgekommen, weil meine Eltern geschieden waren und zuerst war ja die, muss ich nochmal neu sagen, ich bin nicht so schnell zurückgekommen. Zuerst wurden ja die Grenzen geschlossen und das heißt, es bestand die Gefahr, wenn wir einmal zurückfahren, dann können wir nicht mehr wieder zurückkommen in die Freiheit. Und meine Mutter wollte unbedingt in Freiheit leben, in Demokratie und auf keinen Fall im Kommunismus. Und deswegen hat sie sich entschieden, in München zu bleiben. Und für mich war dann die Zeit nochmal schwierig, solange mein Vater gelebt hat, weil meine Eltern auch getrennt waren, Thema Sorgerecht. Also als die Grenzen geöffnet waren, konnte ich auch noch nicht und bin dann das erste Mal mit 16 zurückgefahren.
Mit 16. Ja. Und dazwischen musstest du dir in Deutschland ja dann, du warst damals 6 Jahre alt, als das passiert ist, ein völlig neues Leben aufbauen. Und du schreibst in deinem Buch so schön, beschreibst du diese Szene, du konntest ja kein Deutsch, als du dann deinen ersten Schultag hattest und deine Mutter dir gesagt hat, ja, komm mal klar mit der Situation. Wie war das? Wie hat sich das angefühlt?
Ach, das war auch, das ist so eine Situation, die mich sehr, glaube ich, so geprägt hat, ja, dass so zuerst so ein Unverständnis ein bisschen, wie das sein kann, dass ich das erste Mal in eine fremde Schule, in einem fremden Land und mit einer fremden Sprache jetzt so alleine gehen soll und dann aber irgendwie diese Überwindung, als ich gemerkt habe, da passiert nichts, ich muss es jetzt machen, das dann schon zu einfach durchzuziehen. Und ich glaube, dass das hat mich schon sehr, sehr, sehr geprägt. Also dieses einfach machen und nicht zu viele Gedanken machen, sondern einfach machen und weitergehen. Und es hat mich auch insofern geprägt, dass ich gelernt habe, durch unsere schwierige Vergangenheit, dass das Leben einfach, egal was passiert, es geht weiter zum einen und zum anderen ist es immer besser, irgendwie optimistisch zu bleiben und zu denken, es wird schon gut gehen. So, und es ist ja auch dann gut gegangen und ich kann mich nur an den Moment erinnern, dass ich die Tür dann in dieser neuen Klasse aufgemacht habe und danach weiß ich nichts mehr, ja. Also das war wirklich, also anscheinend war es dann echt okay.
Okay.
So, das war nur so dieser Punkt, als mich meine Mutter allein gelassen hat und gesagt hat, sie muss da arbeiten, sie kann nicht mitgehen. Und ich kenne ja den Weg, ja, wir hatten eben so geübt und ich bin dann in diese Schule und dann da rein und ich war so die Tür zu dieser Klasse und dann war es, irgendwie hat es dann funktioniert, ja.
Aber das muss eine prägende Lektion gewesen sein für dich als Sechsjährige, weil du hast danach echt einen total klassischen Karriereweg erstmal eingeschlagen. Du hast dann nach der Schule Jura studiert, du hast promoviert und bist dann in die Medienbranche gegangen tatsächlich. War das auch was, wozu deine Mutter dich inspiriert hatte, diese oder wie kamst du der Berufswahl der Medienbranche?
Also im Nachhinein, also ich wollte immer Unternehmerin werden, das weiß ich noch, so in der Schule auch. Da habe ich irgendwie gedacht, ich baue mal Unternehmen und so. Und dann kam Marie Claire auf den Markt in Deutschland und dann hatte ich plötzlich so ein Bild zu Medien, ja. Also das hat mir sehr gut gefallen, so Marie Claire mit High Fashion und aber auch vielen reportagigen Themen, um was zu bewegen. Und ich bin, glaube ich, schon sehr geprägt durch diese Kindheit im Kommunismus, also mit einer Mutter, die viel gearbeitet hat, aber wo man sich nicht alles leisten konnte, beziehungsweise gar nichts zu kaufen gab. Also das hat mich schon sehr geprägt irgendwie. Und ich wollte unbedingt Medien, aber ich wusste am Anfang nicht, was ich so studieren soll. Und mein Stiefvater, den meine Mutter hatte dann nochmal geheiratet, einen Juristen, der auch nicht als Jurist tätig war. Und der sagte, das ist so die beste Basis für alles. Und heute würde ich sagen, ich hätte lieber Kunstgeschichte oder was anderes studiert, ja, weil Jura war überhaupt nicht meins. Und ich habe dann promoviert, weil ich gemerkt habe, wenn ich quer einsteigen will, dann ist es gut, nochmal zumindest einen Doktortitel zu haben. Und es hat mir dann wieder Spaß gemacht zu schreiben. Ja, das war dann irgendwie gut. Aber ich hätte das Jurastudium mir gerne einfach erspart im Nachhinein. Ja.
Du hast gerade gesagt, Kunstgeschichte wäre sonst deine Wahl vielleicht gewesen. Hättest du den gleichen Karriereweg einschlagen können mit dem Studium?
Ja, das bei Gruner und ja, das hatte ich dann nur zu spät erfahren, weil sie haben gesagt, ist egal was, Hauptsache das Studium ist zu Ende und bei Jura ist das Studium ja leider erst nach dem zweiten Staatsexamen damals, was so zu Ende gewesen. Deswegen hat es dann noch ein bisschen gedauert. Ja.
Aber du hast dich ja sogar noch für eine Promotion danach entschieden.
Nee, ich habe die nach dem ersten Staatsexamen zwischendurch gemacht.
Ah, okay.
Da habe ich mich beurlauben lassen und wollte so zurück nach Polen und war dann ein halbes Jahr in Polen und habe dann rechtsvergleichend promoviert und bin dann zurück und habe sozusagen das zweite Staatsexamen gemacht und dann bin ich sofort zu Gruner und Jahr gegangen.
Du hast dann bei Gruner und Jahr das Lieblingsmagazin meiner Jugend geleitet, Peter Moosleiters interessantes Magazin und hast dann so ein ja, eigentlich klassischen Karriereweg, muss man sagen, bei Gruner und Jahr gemacht. Mhm. Bis es dann irgendwann dazu kam, dass du gesagt hast, du willst das unternehmerisch weitermachen, dieses Ding. Wie kam es dazu?
Ich hatte immer einen Chef, der mich machen hat lassen. Also das muss ich sagen, bin ich ihm wirklich sehr dankbar, Volker Breit, der so gemerkt hat, glaube ich, die ist fleißig und die arbeitet und irgendwie ging es dann immer weiter. Und ein Projekt war dann Emotion, beziehungsweise eine Entwicklung, die Entwicklung eines neuen Frauenmagazins mit einem psychologischen Schwerpunkt. Das haben wir dann Emotion genannt. Und dann kam relativ schnell die Lehman Brothers Krise auf den deutschen Markt, auf deutsche Wirtschaft aus Amerika und den Zeitschriften ging es zum ersten Mal schlecht, das ist Digitalisierung, ja. Und dann hat Gruner und Jahr entschieden, dass nicht alle Zeitschriften durchkommen werden und die ersten, die jüngsten sozusagen, wurden dann auf den Prüfstand gestellt und sollten eingestellt werden. Und das war der Moment, als ich so nach knapp 10 Jahren bei Gruner und Jahr das Gefühl hatte, ich wollte auch immer, da kam plötzlich das Gefühl raus, ich wollte doch eigentlich immer Unternehmerin werden und ich hasse es, dass mir so Typen über mir immer sagen können, ja, ob ich doch irgendwas durchziehen kann oder nicht. Ich muss immer so für die letzte Entscheidung oben präsentieren oder in den Vorstand und so weiter und dann habe ich gemerkt, ich will es eigentlich selber machen und insofern war für mich die Krise damals dann doch ganz gut, weil ich dann vorgeschlagen habe, wenn der Vorstand Emotion nicht mehr weiter halten will, dann möchte ich den Titel kaufen. Und das hat ja dann im Endeffekt 2009 dann im November funktioniert, ja.
Unternehmerisch interessiert mich natürlich die Frage, ja, wenn die Medienbranche im Abstieg ist und auch der Vorstand eine Entscheidung trifft und sagt, ich will das Magazin eigentlich nicht halten, weil es vielleicht eben auch, wird ja vielleicht auch wirtschaftliche Gründe gehabt haben. Was hat dir den Mut gegeben, trotzdem an den wirtschaftlichen Erfolg auch des Magazins zu glauben? Oder stand gar nicht der wirtschaftliche Erfolg im Vordergrund?
Doch, es stand der wirtschaftliche Erfolg im Vordergrund, aber auch diese Marke, die von der ich so überzeugt war und bin, dass es sie für Frauen braucht, am Leben zu erhalten. Ja? Also ich war davon überzeugt, es braucht eine neue Frauenmarke, gar nicht ein neues Magazin, sondern eine Marke für Frauen, die ihren Weg gehen sollen und zwar ganz selbstbestimmt, ja, und nicht, wie es eine Petra oder Brigitte oder wer auch immer sagt, sondern wirklich eine, die sagt, was sind deine Stärken und dich motiviert, wirklich mutig zu sein. Und da hatte ich gemerkt, das möchte ich jetzt machen. Und als es eine Zeit lang nicht so klar war, ob ich das kaufen kann oder nicht, hatte ich auch schon überlegt, dann mache ich es alleine in der Garage einfach nochmal, starte ich ganz neu. Ja. Und insofern war ich schon davon getrieben und von dem Bild, ein Unternehmen aufzubauen, das ich dann ganz romantisch an meine Kinder weitergeben kann, ja, wenn sie es haben wollen. Davon war ich schon sehr getrieben von den beiden. Ja.
Wie hast du dann die ersten Jahre in der Selbstständigkeit erlebt?
Total verrückt. Also es fing ja an, ich muss sagen, ich habe ja gestartet 2009, da gab es noch kein LinkedIn, kein Instagram, nix. Ja? Also es war wirklich
vielleicht,
Web.
Vielleicht eine gute Zeit gewesen.
Ja, gute Zeit. Auf der anderen Seite habe ich keine einzige Unternehmerin oder Gründerin gekannt. Ja? Ich hatte keinen Unternehmer, der neben mir saß und gesagt hat, hör zu, nochmal die Runde drehen, sondern ich war wirklich, ich habe ja schon, also die mich kennen, wissen, ich bin schon Optimistin und denke, dass wird schon, ja, gehen und man muss sich einfach reinhängen, dann wird das funktionieren und so bin ich dann in das ganze Ding reingestartet und das war schon verrückt, weil ich musste es ja dann kaufen und ich konnte keine Pause machen, weil es war wichtig, dass ein Monatsmagazin jeden Monat auf den Markt kommt und ich musste nach Hamburg gehen wegen der Finanzierung und war dann in einem Büro, was ich super energetisch, großartig, toll fand, ja, und es hatte aber kein Internet, ja. Und das war damals auch schon ein Problem, weil damals, das habe ich dann gelernt, als dann die Grafikerin kam, die ich unbedingt haben wollte. Und Inga sagte dann, du, aber ohne Internet kann ich ja nicht Grafik machen. Und ich dachte, warum kannst du nicht ohne Internet, also kannst du doch das ja InDesign, du kannst doch Grafik gestalten, ja. Aber da musste man damals schon ich glaube, das waren Farben oder irgendwas dann aus dem Internet immer abgleichen und so, wo ich dann ein UMTS-Stick, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, bist ja ein bisschen jünger als ich,
ja,
bin ich dann in den O2-Laden gegangen und habe dann vier, weiß ich noch, so Sticks gekauft, damit dann die Grafikerin mit dem
Mobil-Internet
hatte. Also war wirklich verrückt. Und dann ging es wirklich die Klassiker, was man ja so erzählt, von Klopapier bestellen bis alles, man war für alles zuständig. Ja, das war schon verrückt. Druckverträge auf der einen Seite, auf der anderen Seite irgendwelche banalen Geschichten, Telekom-Mensch, der nicht gekommen ist oder irgendwas erzählt hat, lief nicht, was so alles musste man so organisieren. Aber es hat auch wahnsinnig Spaß gemacht, auch schon in dem Prozess der Loslösung, wenn man so so zu begreifen, wie funktioniert das alles eigentlich? Weil ich habe ja in einem Konzern gestartet, also den es ja leider heute nicht mehr gibt, aber da warst du einfach eine Person, die wahnsinnig viele Abteilungen hatte. Das heißt, sag ich mal, wo das Internet so ins Haus gekommen ist, was dafür gab es eine IT-Abteilung, ja. Viermal die vier hat man da angerufen. Und wenn du dann neu startest, alles, das war schon auch, fand ich super, ja. Also wirklich zu begreifen, wie funktioniert alles bis zur Druckdatei an die Druckerei, was so Transport mit allen, also alles einmal selber durchzumachen, fand ich auch wirklich toll, ja.
Klingt erstmal sehr positiv, ne? Wenn man sowas rückblickend betrachtet, so eine Unternehmensgründung, mir geht's da ähnlich, dann
es gab die anderen Momente auch.
Gab auch die anderen Momente, doch, ja, gut, okay, in denen man dann doch auch Überforderungen in diesen Situationen natürlich häufig auch spürt. Ne? Aber genau, am Ende ist, glaube ich, das, was einen groß macht, genau wie damals auch die Geschichte, als du eben einfach in die Schule gehen musstest und auch dich durchwurschteln musstest. Und vielleicht ein bisschen vergleichbar einfach dann mit dem Neustart, den du mit dem Unternehmen auch wirklich hattest. Und du hast das ja offensichtlich ganz gut gemacht dann tatsächlich, diese ganzen Probleme zu bewältigen, denn es ging erstmal viele Jahre eigentlich steil nach oben. Du bist 2018 dann mit dem Horizont Award zur Medienfrau des Jahres gekürt worden. War das so ein Moment, wo du rückblickend sagst, da war ich am Höhepunkt meiner Karriere, da war ich dann angekommen? Ist das so ein Gefühl gewesen?
Ich würde sagen, so eineinhalb Jahre später, also so zum Zehnjährigen, da, also ich fand den Moment auch schon gut und da hatte ich das Gefühl, jetzt geht's endlich in die, also ich habe eine gute Chance, dass es so in die guten Jahre jetzt geht. Ich muss sagen, das finde ich auch so schade, heutzutage auch mit LinkedIn und allem, dass man ja so wenig als Unternehmer darüber erzählt, dass Unternehmerdasein hat ja nicht immer nur, wie du gerade gesagt hast, immer nur den Weg nach oben. Ja, ich nehme an, dass bei dir auch so war, dass man ja immer wieder auch die die Tiefen hat, wo man durch muss. Und umso wichtiger ist es, finde ich, immer so zu wissen, mache ich wirklich das Unternehmen und oder die Marke oder so das, was ich wirklich will, um das Ganze durchzustehen. Und es war schon ein toughes Business auch bis 2018. Also ich muss sagen, im Nachhinein, es waren echt harte Jahre, die Höhepunkte hatten, ja, das, aber die auch viele herausfordernde Zeiten hatten. Und dann dachte ich so zum 10-Jährigen, also kurz nach dem Medienpreis, dachte ich, jetzt geht's ums Ernten. Und dann kam ja Corona, ja, und ich bekam mein zweites Kind und ich dachte, das zweite Kind bekommt endlich mehr Zeit von mir als das erste Kind. Ich gehe mal in 3 Monate, melde ich mich ab nach der Geburt und das war Januar 2020 dann und dann war kam Corona und dann war es wirklich nochmal so Existenzkampf mit Baby und Corona, dann kam Ukraine-Krieg und das waren schon auch sehr herausfordernde Zeiten, die man so, die ich gelebt habe.
Finde ich auch interessant, was du erzählst, weil von außen, genau, das ist gerade gesagt, bei LinkedIn und bei Instagram, da sieht man immer so einen Ausschnitt, das ist aber genau wie bei Instagram, bei irgendwelchen Influencern, man sieht immer diesen erfolgreichen Ausschnitt und niemand möchte über diese Tiefen, die es eben dazwischen in unglaublicher Zahl eigentlich auch gibt, darüber reden. Auch wir hatten in unserer Unternehmensgeschichte viele Phasen, wo wir gedacht haben, auch existenziell, wir verlieren das Unternehmen. Und selbst heute ist es noch so, dass ich mehr Tage damit verbringe, zu zweifeln, ob das, was wir hier tun, überhaupt erfolgreich ist, als dass ich feiere, dass wir erfolgreich sind. Das heißt, wir sehen, Erfolg ist nicht so ein, ist leider kein stetiges Gefühl. Man versucht dem immer so ein bisschen nachzujagen oder sich selber daran zu erinnern und rauszuzoomen. So geht's mir jedenfalls. Wie ging's dir damals 2018, 19 dann ähnlich? Oder war das schon eine Phase, wo du auch mal durchatmen konntest und Ruhe im Inneren hattest?
Also ich empfinde so Ruhe im Endeffekt wirklich nur, wir hatten eine 10-Jahres-Feier. Die das Team organisiert hatte und ich war hochschwanger und ich weiß, das war so ein Momentum, wo ich dachte, da hatte ich irgendwie so Ruhe, da waren gute Auftragsbücher, wir hatten einen Großkunden, der weitermachen wollte im Corporate-Bereich und irgendwie, und dann durch die Schwangerschaft wahrscheinlich auch mit den Hormonen und allem, dachte ich jetzt, das weiß ich noch, dass ich dachte, jetzt wird's gut und aber sonst denke ich so im Nachhinein, ist es manchmal so schade, dass man die immer auf den großen Moment, also ging's mir, wartet und diese kleinen Erfolge, die man ja schon hat, viel zu wenig wertschätzt, ja, weil man denkt, aber das läuft immer noch nicht und das läuft immer noch nicht so gut und so. Und ich hätte mir gewünscht, dass man zwischendurch mehr, sag ich mal, die Flasche geöffnet hat oder was auch immer sitzt, ja, um zu sagen, jetzt, das haben wir jetzt mal super geschafft, ja, und nicht immer schon wieder das nächste Ziel vor Augen. Ja, wir hatten immer das nächste schon und da war immer noch nicht genug und dann wieder Geld sammeln oder wieder nochmal mehr die Auflage schwierig oder keine Ahnung, es waren immer andere Themen da und anstatt mal zu sagen, das haben wir richtig gut hinbekommen, ja, also.
Ich selbst habe immer Angst, wenn ich mir das erlaube, dass ich also absolut zufrieden bin mit der Situation, dann wird man zu gemütlich.
Ja, ich würde auch sagen, dass man natürlich viel mehr lernt in den Momenten, wo was schiefgegangen ist. Auf jeden Fall. Auf der anderen Seite, wir hatten vor kurzem ein Tennis-Event und da hat Andrea Petkovic gesagt, die richtig Guten, also die Top-Spieler, die gehen nach dem großen Sieg, arbeiten sie weiter an der Vorhand. Ja. Und ich glaube, wenn man das nicht macht, sondern nur feiert, ist auch falsch, aber ich glaube, so ein gesunder Mix ist gut, ja, sich so mal bewusst zu machen, hey, ich habe wirklich was geschafft und auch zu gucken, warum hat es funktioniert und natürlich dann auch bei den Krisen zu gucken, warum hat es nicht funktioniert, aber auch die dann irgendwann mal abzuschließen, um ein bisschen ruhigeres Leben zu leben, ja. Wenn es überhaupt als Unternehmer geht, keine Ahnung, also.
Ich glaube, diesen Balanceakt versuchen viele von uns Unternehmern tatsächlich täglich irgendwo die richtige Mitte zu finden dazwischen. Und, ich glaube, das kennen viele, dieses Gefühl, wo ordne ich mich da am besten ein. Irgendwann gab es aber dann einen Moment, wo du vielleicht gemerkt hast, okay, es funktioniert nicht mehr so, wie es 2018, 19 funktioniert hat. Gibt es da einen Moment, in dem das passiert ist oder war das was sich eingeschlichen hat?
Meinst du jetzt zum Thema bis zum Thema Insolvenz jetzt?
Genau, oder? Als es dann wirtschaftlich auch nicht mehr so funktionierte einfach.
Ich merkte dann, dass sich der Markt hat sich ja sehr verändert durch Corona und dann auch sofort danach dann ja durch mit Ukraine-Krieg. Und ich habe dann gemerkt, wir müssen wirklich nochmal neu Also Umdenken, also das eine war ja, schwang ja über uns immer Thema Transformation, Digitalisierung, aber auch Thema Fokussierung. Wir waren auf ganz vielen wir hatten ganz viele Baustellen, weil wir ganz viele Dinge gestartet haben. Ich glaube, das war immer so das, sag ich mal, die Kehrseite von diesem selber machen können, ja, im Konzern, was immer wahnsinnig aufwendig, was Neues mal auszuprobieren und nur zu testen, ja, da gab es immer viele Gremien und es ging nie voran und als ich mich selbstständig gemacht habe, war das ja immer möglich, ja, wenn man eine Idee hatte und losgelegt hat und das führte aber dazu, dass wir zum Schluss, also im Endeffekt zu viele Dinge, glaube ich, gleichzeitig hatten, ja, und als dann Corona und Ukraine kam, weil mir dann schon sehr bewusst zu sagen, wir müssen uns fokussieren und wirklich gucken, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und ich hatte dann auch einen tollen COO dann ins Unternehmen geholt und wir haben dann angefangen, wirklich zu schauen, wovon müssen wir uns trennen. Und dann haben sich aber die Umstände draußen nochmal krasser entwickelt. Und ich hatte für mich selber mir vorgenommen, ich mache eine Finanzierungsrunde und starte dann sozusagen mit allen nochmal durch und sammle aber zuerst Geld ein und Aufträge und dann bin ich da dann im Juni 2023 da gescheitert. Ja? Also das hat dann nicht mehr rechtzeitig funktioniert und habe dann Ende Juni, das waren dann wirklich im Endeffekt taffe 1-2 Wochen, wo ich dachte, jetzt hängt es irgendwann mal dann nur noch von zwei Zusagen ab. Und als sie da nicht kamen und die beide am gleichen Tag im Endeffekt dann nicht mal als Absagen, sondern als Verschiebungen kamen, ja, so sind begeistert, aber nicht jetzt, sondern eher später, in paar Monaten beziehungsweise nächstes Jahr, dann wusste ich, es ist jetzt durch, ja. Und das war schon sehr, sehr krass. Also war sehr krass, aber es war auch dieses Moment, wo man so viel gekämpft hat, wie ich, war auch die Emotion plötzlich da, es ist genug, es geht nicht mehr, ja, mir fällt nichts mehr ein und ich hatte eine Idee und habe dann noch jemanden angerufen und ich finde es echt toll, dass derjenige dann gesagt hat, schick mir ein paar Charts rüber, ob ich jetzt schnell noch helfen kann und so und dann habe ich inmitten dieser Charts aber mit meiner damals engsten Mitarbeiterin uns in die Augen geguckt. Und dann haben wir gesagt, das macht jetzt keinen Sinn mehr. Ja, und das war schon ein taffer Moment.
Gab es, wenn man zurückblickt, okay, du hast gerade den Moment beschrieben, wo du wirklich dann realisiert hast, okay, hier ist das Ende so, ich muss das jetzt loslassen. Rückblickend, gab es Momente davor? Gab es eigentlich einen Moment davor, den du hättest sehen müssen?
Ich hatte es gab schon Momente, sag ich mal, ganz andere zum Thema Verkaufen, ja, wo ich denke, das hätte ich damals schon nochmal, auch mit meiner Mitgesellschafterin, das hätten wir schon nochmal mehr forcieren sollen vielleicht, aber ich war so davon überzeugt, dass selber, also ich wollte nie ein Unternehmen aufbauen, um es ganz groß zu verkaufen, wie man es jetzt mit Startup macht, sondern ich wollte es wirklich weitergeben, ja, sehr erfolgreich machen, viel Geld verdienen und weitergeben und damit bis zum Umfallen drin arbeiten, weil ich immer dachte, ich bin so kreativ, ich habe so ein großartiges Team, dass immer wieder neue Themen entstehen und die machen es immer wieder spannend, ja, deswegen ging es nie darum, also im Nachhinein, klar, hätte ich das ein oder andere Gespräch weiter machen sollen, das hilft nichts, man kann die, wie eine Frau aus meiner Community mir mal geschrieben hat, finden Sie Ihre Ruhe, Sie können die Vergangenheit nicht mehr gestalten, ja, und das geht ja leider nicht mehr. Und natürlich gab es die Momente, wo ich dachte, hey, das ist ganz schön heiß, es ist der Moment, jetzt so auszusteigen und dann ergab sich aber immer eine andere Möglichkeit, also nochmal eine Möglichkeit, ja, also weil ein Kunde gebucht hat, weil man eine Idee hatte, weil ein Investor dazu gekommen ist, also es ging weiter und die Ideen waren da und die Menschen waren da, die einen unterstützt haben und irgendwie, klar, im Nachhinein gab es sicher die Momente, wenn man das knallhart analysiert, da hätte jemand anders schon den Stecker gezogen. Ich habe es nicht gemacht, mir war es auch immer wichtig, das Gesamte und alle Arbeitsplätze zu retten, ja, das würde ich vielleicht heutzutage auch nicht, auch wirklich anders sehen, ja, dass man sich selber als Unternehmer auch ernster nehmen muss, auch mit der eigenen finanziellen Lage, das, da kann man wirklich von mir lernen, also im Sinne von Gegenteil machen als ich, ja, wir haben ja wirklich alles ins Unternehmen gesteckt, also auch in den letzten Monaten noch, weil ich ja nicht davon ausgegangen bin, dass es schief geht und ich glaube, da kann man wirklich intelligenter oder anders agieren, aber für mich war das, ich habe so agiert oder wir haben auch als Familie so agiert und das gibt mir jetzt so den Punkt, dass ich in den Spiegel gucken kann, sagen kann, ich habe wirklich alles dafür getan, ja, sowohl in dem mit dem eigenen Finanziellen wie auch wirklich mit der Kraft und und alle Ideen da versucht zu mobilisieren, weil ich einfach, ich wollte Emotion weit ausbauen, ja, schon fokussieren und schon auch harte Einschläge dann machen und mich verkleinern und so, aber das selber einfach den Turnaround hinkriegen und das neu aufstellen, ja.
Du hast gerade gesagt, man kann was von dir lernen, gerade mit diesem, du hast am Ende Geld, eigenes Geld ins Unternehmen gesteckt.
Permanent.
Ich finde es, ich finde es schwierig, weil auf der anderen Seite dieses immer wieder aufstehen, sich immer wieder aufrappeln, immer wieder gegen den Widerstand ankämpfen, mit der Krisensituation umgehen, das kennt jeder Unternehmer. Und oftmals ist es eben auch wichtig, weiter zu kämpfen und nicht jetzt loszulassen und zu sagen, jetzt höre ich auf zu kämpfen. Und oftmals, klar, deine Geschichte ist am Ende so ausgegangen, aber viele andere Geschichten gehen vielleicht dann auch positiv aus. Und man schafft es, indem man das Geld ins eigene Unternehmen steckt. Würdest du trotzdem sagen, das würdest du anderen Unternehmern raten, darauf zu verzichten?
Ich würde raten, also wenn ich so im Nachhinein jetzt so, ich fange ja erst an zu analysieren, ja, das ist jetzt 2 Jahre her und ich glaube, dass es schon nochmal jetzt zuerst anfängt, wirklich das Gesamte nochmal ein bisschen, mit ein bisschen weniger Emotionen nochmal so zu durchdenken. Ich glaube, der eine Punkt, mir war es am Anfang immer wahnsinnig wichtig, so möglichst viele Anteile zu behalten, ja, kennst du vielleicht auch, ja, immer so viel wie möglich. Ich glaube, da hätte ich schon das eine oder andere Mal was abgeben können, um nochmal wirklich Know-how reinzubringen. Ja, also ich hätte im Nachhinein auch gerne gleich zu dritt, wir waren ja dann, ich habe ja alleine gegründet, dann waren wir zu zweit. Im Nachhinein wäre es besser gewesen, zu dritt zu sein und nochmal ein Thema Finance, CEO gleich an Bord zu haben. Ja, also würde ich noch ein diverseres Team zu haben. Also das wäre, glaube ich, wirklich, also fürs nächste Mal sozusagen, glaube ich, ein guter Punkt gewesen. Das selber investieren, um hohe Anteile zu haben, finde ich nach wie vor gut. Aber ich hätte von Anfang an auch wirklich mein eigenes Geld, was ich hatte, auch durchaus teilen sollen, um zu sagen, das eine lege ich so an und das arbeitet dann auch für mich, weil das ist einfach dann das Geld, was ich auch nicht so schnell reinbringen kann in diesen Momenten, die du sicher auch kennst, wo man denkt, hey, jetzt geht's nur um die 100.000 Euro und danach geht's wieder nach vorne und dann packe ich die nochmal da rein, ja, und ich hätte gerne einfach das viel früher anders investiert, damit ich das gar nicht in den letzten Momenten
dann reingeben kannst.
Dann reingeben kann auch, ja, um einfach auch für die Familie, das ist ja auch eine Verantwortung. Ich habe alles für Mitarbeiter und geguckt, investiert, um das Ganze zu erhalten und ich habe ja auch eine Verantwortung mir selbst gegenüber als Unternehmer und auch meiner Familie gegenüber, wenn ich eine Familie habe und ich finde, das sollte man schon als Unternehmer oder das sollte, ich finde, jeder muss es selber entscheiden, ja, also aber ich für mich hätte im Nachhinein gerne diese Entscheidung anders getroffen und hätte da anders agiert und hätte gesagt, okay, ich ein Teil von dem, was ich verdiene, ja, es gab ja auch Zeiten, wenn man sich, dass man sich gar nichts auszahlt, das kennst du ja sicher auch, ja, und aufbaut. Und, aber dann, wenn es gut läuft und ich zahle mir was aus, dann durchaus auch für mich selber zu sorgen, dass ich da auch entspannter bin und dass ich weiß, meine Familie ist auch gut versorgt, wenn es schief gehen kann. Und ich glaube, das kann man schon lernen, zu sagen, man hat wirklich jemanden, der auf Augenhöhe mit einem diskutiert und wirklich immer Worst-Szenarien rechnet und sagt, hör zu, da sind diese Meilensteine und wenn die nicht erreicht werden, ja, dann haben wir ausgemacht, dann funktioniert, passiert das und das, ja, und ich glaube, da hätte ich durchaus, das habe ich dann auch irgendwann eingezogen, aber zu spät, ich glaube, das hätte ich gerne im Nachhinein oder würde ich jetzt ganz anders aufbauen, ja, und diese Selbstfürsorge, auch als Frau, ja, also dieses finanzielle Basis schaffen, die Freiheit schafft.
Okay, das heißt, dein Tipp ist, wenn ich es richtig mitgenommen habe, dass man sich selber, ja, so Gates setzt, wo man sagt, okay, und wenn ich da ankomme, wenn das die Kennzahl ist, dann handle ich entsprechend oder dann beende ich das oder dann stecke ich kein weiteres Geld rein. Ich versuche mich
dann
so ein bisschen.
Dann kann ich noch kämpfen, weißt du, aber dann ist es kein eigenes Geld noch mehr rein, weil natürlich wollen auch Investoren ja sehen, dass du selber, das finde ich auch richtig, ja, man will ja, also ich habe viele Gründer, als ich gegründet habe, viele Gründer gehabt, die so wissen wollten, wie es funktioniert hat mit dem MBO und sie wollen auch was rauskaufen und dann gingst du darum, ja, und dann habe ich das Haus, das muss ich abzahlen und ich habe den Dienstwagen und funktioniert das noch, dass ich noch mit meinem Wagen, da denke ich mir, entweder du willst gründen oder du willst Angestellter mit fetten Dienstwagen weiter sein und dein Haus abbezahlen. Das geht nicht immer, ja, das muss man sich schon entscheiden. Aber dieses Gründen muss ja nicht immer was so mit allem voll in sein, sondern auch ein guter Investor. Da hatte ich dann auch am Ende echt gute Leute drin, denen hätte ich gerne das weitergemacht, die gesagt haben, du musst auch auf deine Gesundheit achten, du musst gucken, dass es dir gut geht und du musst deine Ruhe haben. Und die Ruhe hast du ja oder habe ich dann, wenn ich merke, finanziell ist noch was da für meine Familie, wenn das andere schiefgegangen ist. Und das meinte ich, ja.
Ich versuche mich so ein bisschen in die Situation hineinzuversetzen, was ich tun würde, wenn mein Unternehmen in so einer Situation ist. Und na klar, finde ich diese Tipps, die du gibst, ja, das klingt rückblickend vernünftig. Aber wenn ich selbst in der Situation wäre, ich weiß gar nicht, ob ich dann entsprechend deiner Tipps handeln würde, weil, na klar sagst du, ich habe eine Verantwortung für die Familie, aber ich habe ja auch eine Verantwortung für die Familie, vielleicht das Unternehmen zu erhalten. Ne? Und das, weil auch wenn das Unternehmen noch da ist, du hast ja selber gesagt, war es für dich ein Ziel, das Unternehmen zu vererben irgendwann mal, das ist ja auch was für die Familie vielleicht Zukunft bedeutet.
Ja, aber ich glaube auch, also wenn ich so mit jungen Gründerinnen spreche, ja, sage ich, wenn du sehr Purpose getrieben bist und je mehr du selber reingesteckt hast, desto mehr, weißt du, denkst, es muss wirklich funktionieren. Und ich glaube, da ist schon so ein Momentum, wo man so sprechen muss, okay, ich will auch retten, was schon drin ist, ja, weil ich irgendwann meinen Anteil, den ich habe, nochmal damit was anstellen will. Aber ist es wirklich noch vernünftig? Und würde jemand, der von außen ankommt und sagt jetzt, ich bin immer auch ein Unternehmertyp, aber würde ich da noch Geld reinstecken oder nicht? Und ich habe, also wir haben ja 2 Monate vorher oder 3 noch das letzte Geld reingesteckt, weil ich es einfach nicht, also ich wollte ja, ich hatte das insolvent gehen, war keine Option. Ja, so, also ich dachte, das wird nicht dazu kommen, weil es gibt immer Lösungen und man kämpft und man hat Ideen und es sind ja genügend Gespräche da mit Kunden wie mit Investoren, das wird gut gehen, ja, und es passiert aber manchmal, dass es dann doch nicht gut gehen soll, ja, es ist nicht gut gegangen, ja.
Wie war das, du hast eben beschrieben, es gab dann den Moment, wo du gesagt hast, es macht keinen Sinn mehr und noch versucht es zu retten und irgendwann gesagt hast, jetzt lasse ich los, so, jetzt ist es vorbei. War das erste Gefühl, ist es ein Gefühl der Niederlage gewesen oder war es auch eine Erleichterung, dass es dann vorbei war?
Niederlage. Also es ist viel Niederlage, dass es nicht funktioniert hat. Ja? So. Und es ist wahnsinnig viel, wie soll ich sagen, es war so persönlich Niederlage verbunden, aber damit, ich bin so ein Mensch, es ging ja darum, ich habe sofort für mich selber gesagt, nächster Punkt ist alles richtig machen, ja, und dann zu schauen, wie kommen wir zumindest, Insolvenz ist ja noch nicht Ende, sondern die Marke und die Arbeitsplätze kannst du ja noch retten. Und dann war bei mir sofort der Schalter umgelegt, wie weiter, wie verkaufen wir die Marke, wie retten wir die Arbeitsplätze. Und da war das ganze Thema persönlich, was ist mir persönlich eigentlich passiert und das Geld ist weg. Und also meine Existenz ist so weg. Das kam erst viel, viel später. Deswegen, das ist so meine Erfahrung, dass es viel länger braucht, um das alles so zu verarbeiten. Aber es ist, glaube ich, auch richtig, weil es geht ja darum, das Unternehmen ja weiter irgendwie zu erhalten oder zumindest zu versuchen, das dann zu verkaufen. Und das ist uns sehr geglückt. Also da bin ich schon sehr stolz jetzt heute drauf, dass wir wirklich auch dem Insolvenzverwalter oder den beiden, die wir hatten ja 2 Unternehmen, gesagt haben, wir wollen das Beste draus machen und schauen, dass wir für die Insolvenzmasse, aber auch für die Arbeitsplätze wirklich da durchziehen. Und das ist uns wirklich gelungen, weil das Team, muss ich sagen, hat auch großartigen Job gemacht, zu sagen, okay, es ist insolvent, aber wir arbeiten weiter, weil wir wollen gekauft werden, ja. Und es ist uns ja dann gelungen, dass wir zumindest Emotion verkauft haben, aus der Insolvenz heraus zwar und als Asset Deal, aber die Mitarbeiter wurden dann in einer neuen Gesellschaft übernommen und ganz viele der Mitarbeiter sind weiterhin an Bord und die Marke besteht und viele, ich habe vor kurzem hatten wir einen großen Event, da haben viele Leserinnen gar nicht mitbekommen, dass wir zwischendurch insolvent waren, ja. Also, oder nicht alle Kunden haben es mitbekommen. Also da ist es uns schon gelungen und auch das geht und auch das ist ja ein Weg, der auch in unserem Wirtschaftssystem ja vorgesehen ist, dass es ja diese Fälle gibt, ja, also dass man auch nach Insolvenz Unternehmen weiterarbeiten, also wie heißt es, weiterverkaufen kann, oder dass es eben eine Insolvenz gibt, dass es dann auch irgendwann mal halt nicht geht, ja, und es vorbei ist.
Ich finde es wahnsinnig beeindruckend zu sehen, wie dieser Unternehmergeist in dir drin auch selbst durch die Insolvenz hindurch einfach dich getragen hat und immer wieder zu sagen, ich gehe wieder in diesen Lösungsmodus, ich sehe wieder, was da jetzt passieren kann und dass ich die Arbeitsplätze retten kann, das ist eine ganz, ganz große Stärke, glaube ich, die du da einfach, die du da hast. Und das finde ich total beeindruckend, tatsächlich. Trotzdem hat das nicht in so einer Insolvenz, gibt es auch Kritiker, es gibt, nicht jeder sieht das so und nicht jeder schaut nach vorne. Du hast das auch im Vorgespräch schon mal beschrieben, dass es eine sehr, sehr anstrengende Zeit einfach war und so eine Insolvenz eben auch einfach Zeit braucht. Und auch vielleicht die Emotion, die damit verbunden ist, dann auch einfach Zeit braucht. Ist das was, worauf man warten muss, was eben einfach Zeit braucht, oder ist das etwas, wo du dich aktiv wieder rausgearbeitet hast dann einfach?
Ach, ich würde sagen, dass ich so immer noch so in der Arbeit bin. Ja, ein Investor von mir hatte gesagt, du, das, ich habe gehört, man braucht immer so 2 Jahre, bis das wirklich so hinter einem liegt. Und ich würde sagen, ich bin jetzt gerade 2 Jahre nach Insolvenz und ich würde sagen, dass es so immer noch da ist, aber dass es so langsam jetzt dass ich so langsam ins Neue komme. Ja, also ich habe aber auch für mich ja jetzt entschieden, Emotion sozusagen loszulassen und da diesen Weg zu gehen, weil ich gemerkt habe, dass beides funktioniert einfach nicht so gut. Ja, also es haben viele mir schon gesagt, also überlegt, es doch verrückt, da weiterzumachen. Und ich habe irgendwie gedacht, warum? Das ist ja Frauen, viel mehr Empowerment ist meins. Ja, das ich würde es nie unter einer anderen Marke machen als Emotion. Emotion ist einfach die beste Marke auf dem Markt. Das muss ich einfach sagen für Frauen. Und insofern wollte ich das unbedingt machen und das schaffen und dachte, das funktioniert vielleicht. Aber ich habe gemerkt, das ist sicher auch alles total individuell. Und ich habe für mich selber gemerkt, dieses immer noch mit dabei zu sein, bringt immer wieder Erinnerungen an taffe Situationen und auch an diese Schuldgefühle, die man natürlich hat, weil eine Insolvenz ist ja etwas, was viele, viele Menschen, die nichts dafür können, mitzieht, und das kann man nicht verhindern. Ja. Und das ist etwas, womit man dann leben muss. Und ich glaube, es ist dann die Aufgabe, auch als Unternehmer irgendwann zu sagen, ich habe daraus gelernt und es tut mir leid. Und auch das muss man irgendwann mal abschließen, weil sonst kann man ja nie wieder ein Unternehmen starten. Aber es ist schon eine herausfordernde Situation, ja, wenn man nicht so kaltblütig ist oder ein Unternehmer ist, der Dinge durch die Insolvenz zieht oder sowas. Ja, gibt's ja auch. Hatte ich auch so auf dem Weg ein paar Leute, die mal gesagt haben, wenn es mal tougher war, dann ziehst du es mal durch eine Insolvenz, dann ist es doch super und dann kaufst du es zurück. Und so, da wusste ich immer, mein Bauchgefühl hat gesagt, das ist auf keinen Fall meins. Ja, und das muss man ja auch für sich selber entscheiden. Also ich war, mich ging schon immer darum, das Ganze durchzubringen. So. Und insofern ist es jetzt so ein notwendiger Punkt für mich gewesen, habe ich gemerkt, leider, ja, ich muss doch Schluss machen, um so mir einen Neuanfang zu gönnen. Und da bin ich jetzt so mittendrin. Und ich glaube, dass durch diesen Lösungsmechanismus, den ich habe und der, glaube ich, echt eine Stärke ist von mir, ja, dass der auf der anderen Seite diese Schattenseite hat, dass die Emotion nachkommen muss, ja. Also ich finde es ganz, also ich habe das Gefühl, jetzt kommt die Emotion so nach, du bist ein Mensch, der schon alles immer selber schaffen möchte und du hast es ja nicht alleine geschafft und das zu verarbeiten und mit sich selbst gnädig zu sein, dass das auch zum Leben dazugehört. Wir können nicht alles alleine schaffen, ja, und es passiert manchmal, dass Dinge einfach nicht klappen und das muss man sich ja selber auch verzeihen. Ich glaube, das ist so die größte Aufgabe, die man dann so hat oder die ich habe, ja. Ich mag immer nicht, wenn wir immer sagen Mann und so, sondern ich. Das ist ja immer so individuell.
Ja. Ist es dieser Lösungsmechanismus, der in dir drin ist, der dir am meisten geholfen hat, dann jetzt wieder die Energie zurückzufinden, oder gab es noch irgendwas anderes, wo du sagen würdest, das ist was mir geholfen hat, rauszukommen aus dieser Emotion auch und hin wieder in eine Aufbruchsstimmung, die du heute wieder ja auch ausstrahlst? Sind das andere Menschen oder?
Es sind andere Menschen. Also ich glaube, die Neugier auf Menschen und Menschen, die an der Seite sind, ja. Und viele, die so in der Krise rausgekommen sind, wo ich dachte, die müssen doch mir wirklich das Übel nehmen oder haben auch Geld verloren oder haben schon so viel durchgemacht mit mir, ja. Und die trotzdem dann mich so empowern, also was so in einem steckt und das nicht zu vergessen. Es ist so die, also ich arbeite gern, das habe ich gestern gemerkt, ja, hatte ich auch einen blöden Job zu tun, aber irgendwie habe ich gemerkt, ich arbeite gern, ja. So. Und ich bewege irgendwie gern. Und es ist auch dieses Thema, ich habe ja, mein Thema ist schon, also einmal dieses Female Empowerment, aber auch so kreativ zu sein. Und ich merke, wenn ich so da wieder reinkomme, dass ich merke, da ist irgendwas. Also da will ich wieder rein. Und ich merke auch, dass ich schon Unternehmerin bin. Ich glaube, zeitlang dachte ich ja, vielleicht doch Angestellte ist dann sicherer. Aber jetzt merke ich, dass schon irgendwas so in mir tickt. Und ich denke, irgendwas muss da sein. Und ich vernetze gern. Und ich merke, da ist schon, plötzlich bin ich in so einem Flow drin. Und ich versuche jetzt gerade so immer, habe mir jetzt vorgenommen, in den nächsten Wochen immer so aufzupassen und aufzuschreiben, in welchen Momenten komme ich in den Flow, um so zu gucken, was ist es noch außer Content und so Frauen vernetzen, was steckt da so noch drin, ja, was.
Also was man merkt, wenn du sprichst und auch wir haben uns vorher schon unterhalten, dieses Female Empowerment ist für dich ein ganz, ganz wichtiges Thema und ich glaube, wenn ich dir so zuhöre, ist das auch was. Emotion war für dich, habe ich den Eindruck, ein Vehikel, um dieses Ziel, diesen Purpose einfach zu verfolgen. Aber es gibt ja vielleicht noch andere Vehikel, um dieses Ziel, einen Purpose einfach, weil der Purpose geht ja nicht verloren durch die Insolvenz.
Mhm. Ja, hast du recht. Ich werde berichten.
Okay. Ja, ich finde, vielleicht kommen wir ein bisschen darauf zu sprechen, wie gehen wir denn sonst mit Scheitern um? Wie gehen auch unterschiedliche Teile unserer Gesellschaft mit Scheitern um. Ich finde es ein bisschen unfair einfach immer, wenn ich mir anhöre, es wird mehr Gründergeist gefordert. Es wird vor allem auch mehr Gründergeist bei Frauen gefordert. Das ist ein ganz großes Thema, dass wir zu wenig Gründerinnen in Deutschland haben. Dann finde ich es natürlich auch ganz wichtig, richtig vorzuleben in der Gesellschaft, wie wir dann damit umgehen mit etwas, was zum Gründen nun mal leider dazu gehört, und zwar dem Scheitern. Denkst du, das machen wir schon richtig in unserer Gesellschaft?
Das ist jetzt Fangfrage, oder? Also ich finde auf keinen Fall, weil es ist natürlich, es ist nicht leicht, weil Scheitern meistens ja nicht nur ich selber, es ist ja nicht, dass ich beim Tennismatch gescheitert bin. Ja, und auch da bin ich ja im Team, weil auch im Tennis bin ich ja nicht allein, sondern habe mein Team hintereinander und bin gescheitert. Aber jetzt grundsätzlich scheitere ich mit einem Unternehmen und ziehe ja viele Menschen mit sich. Und das ist natürlich schlimm. Auf der anderen Seite geht's ja nicht ohne Scheitern, also ohne Misserfolge. Ich meine, auch du kennst in IT auch, meine Mutter hat riesen Karriere in der IT gemacht. Ich meine, sie hat immer gesagt, ohne Testen und Fail und so wäre sie ja nie, könnte man nichts, würde ja entstehen, wenn nicht mal Dinge kaputt gehen und man denkt, es muss ja irgendeine Lösung geben, ja. Und dieses Verurteilen, was man schon auch merkt, mal mehr, mal weniger oder das gebrannt mag sein, auch nicht immer, ja, also so, ich glaube nur generell, also wenn wir so sprechen, führt schon dazu, ich glaube vor allem auch bei Frauen, die Angst vorm Scheitern haben dazu, oh Gott, eigentlich habe ich eine Idee und ich würde es gerne versuchen, aber es könnte ja schief gehen, ja, weil ich glaube, dass vor allem Frauen und ich bin ja jemand, der sagt, nicht so unbedingt jetzt Stereotypen da ausbauen, aber nach 20 Jahren Frauenarbeit erlaube ich mir schon zu sagen, dass ich weiß, dass Frauen besonders immer diese 150-prozentige Sicherheit haben wollen, es wird gut gehen. Ja? Ich werde nicht scheitern, weil das Scheitern hat ja so zwei Seiten. Das eine ist ja dieses Praktische, ich habe gescheitert, ich habe Geld verloren. Und das andere ist ja dieses Schamgefühl und diese Emotionen. Frauen denken ja dann sofort, was denken denn die anderen dazu? Ja, ich glaube, dass Männer auch nicht alle, aber ich glaube schon, also die sind mehr so ein, irgendwie denken, ach Gott, ich versuch's und dann gehe ich durch und dann mache ich halt was Nächstes. Und ich glaube, das gibt's auch bei Frauen natürlich, Gott sei Dank, aber bei vielen, die glaube ich, noch nicht gegründet haben, gibt schon diese Angst, es könnte schief gehen und was denken die anderen von mir, ja, und wie stehe ich dann da und jetzt habe ich da so einen coolen Job und wenn ich jetzt das andere mache und es ist so schade und ich glaube, dass es da darum geht, drüber zu reden. Ich weiß nicht, ob ich immer so diese Fuck-Up-Night-Fan bin, ja, also wo man das so überfeiert, weil ich merke selber, wenn man immer so sehr viel über dieses Scheitern redet, dann ist man ja immer in diesem Scheitern drin. Darum geht's ja auch nicht. Es geht ja nicht darum, dass ich mich selber immer wieder in Sand vor allen werfe, ja, sondern es geht ja darum zu begreifen, es ist was schiefgegangen. was habe ich daraus gelernt und ich das zu teilen auch mit anderen, damit die nicht wieder meine Fehler machen. Ja, da wäre ich echt dankbar, wenn viele, die uns zuhören, einfach ein paar Dinge weniger falsch machen als ich. Aber trotzdem braucht es ja diejenigen, die sich trauen, was zu machen. Und ich finde es ungerecht, wenn Menschen dann so verurteilt werden, weil sie entweder zu früh wieder aufgestanden sind, ja, oder was heißt zu früh wieder aufgestanden? Sie sind ja Gott sei Dank aufgestanden, ja, weil ich denke mir, wir brauchen ja auch keine Gründer, die scheitern und dann haben wir die Friedhöfe, ja, die Straßen voller Gründer, die nicht mehr aufstehen, sondern wir brauchen ja die Leute, die sagen, okay, diesmal hat es nicht funktioniert und dann habe ich das und das gelernt und jetzt nochmal mit den ganzen Learnings nochmal richtig erfolgreich werden. Und es ist dann schon tough, wenn es die anderen gibt, die nie sich was trauen, aber immer wissen, wie es läuft. Ja, das kennst du ja sicher auch, ja, die Leute, die einen immer beraten, aber selber noch nie irgendwas riskiert haben, aber immer genau wissen, wie es geht. Ja, und da denke ich mir, nee, und auf die sollte man auch nicht hören. Also auch jemand, der Ideen hat. Also ich finde, deswegen ist so wichtig, bei sich zu bleiben und für sich selber zu entscheiden, bin ich wirklich Gründer oder Gründerin. Ich glaube, das ist so mein, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich glaube, das muss man schon für sich selber herausfinden, ob ich so Gründertyp bin oder nicht, oder? Also wie war es bei dir? Also
bei mir war das immer, also mir war es tatsächlich immer klar, dass ich für das Angestelltenleben nicht gemacht bin und dass ich ein Gründertyp bin. Ich wollte immer selbst gestalten einfach. Ich wollte möglichst frei gestalten. Und deshalb habe ich mich auch relativ früher, ich habe ja mit 18, 19 schon gegründet, auch dafür entschieden, diesen Freiraum haben zu wollen und in mir zu schaffen. Ich muss dazu aber sagen, ich bin nicht der Typ, du hast es eben so angesprochen, der diese 150-prozentige Sicherheit brauchte oder Angst vorm Scheitern hatte. Ich war super, super selbstbewusst, bin heute vielleicht viel kritischer mit mir selbst, als ich damals war. Wirklich bis zur Arroganz tatsächlich war ich also überzeugt davon, ich werde auf jeden Fall erfolgreich sein. Ist also total egal. Ich habe über dieses Scheitern niemals nachgedacht. Da hat es sicherlich auch geholfen, wenn man 18, 19 Jahre alt ist und auch, muss man einfach ganz klar sagen, weniger zu verlieren hat. Ich hatte keine Familie, für die ich zuständig war. Ich hatte noch keine Karriere mehr aufgebaut, sondern ich hatte auch nichts zu verlieren. Meine Eltern haben im Hintergrund gesagt, versuch das mal 3 Jahre und sonst gehst du halt dann studieren. Also das war, für mich war das Risiko und die Angst vorm Scheitern überhaupt gar nicht präsent damals. Du hast es gerade gesagt, gerade Frauen brauchen oft vielleicht eine größere Sicherheit. Ich habe gerade schon nochmal gezeigt, eigentlich was Unternehmer häufig antreibt, ist die Lust auf Erfolg viel mehr als die Angst vorm Scheitern. Was muss sich ändern, damit mehr Frauen gründen? Können wir von außen was ändern? Können wir da mehr Sicherheit geben? Oder ist das was in einem selbst passieren muss tatsächlich?
Ich glaube, das ist sehr vielschichtig. Ich glaube, das ist strukturell. Also das ist zum einen Thema Investment. Also wenn ich gründe und schon davon überzeugt bin und weiß, das wird funktionieren, brauche ich Geld. Also an irgendeiner Stelle brauche ich ja dann Geld, ja, sei es zum Starten oder in Wachstumsphasen. Und da ist es ja so, dass es immer noch viel, ich weiß nicht die neueste Zahl, aber die letzte Zahl waren irgendwie 93% des VC-Kapitals ist immer noch in Männerhand. Und Männer investieren ja gerne in Männer, genauso wie Frauen auch gerne in Frauen investieren. Ja, also das ist immer so, immer in seinesgleichen. Und ich glaube, da muss sich wahnsinnig viel ändern, weil wir Frauen einfach ganz andere Situationen haben, um Menschen dafür zu begeistern, zu investieren. Und das ist einfach schon, sind viel toughere Hürden, als es geht. Wir Frauen gründen in wichtigen, mehr so Female Businesses, was es auch braucht. Ich finde vor allem, wenn wir in die Forschung etc. gehen, da braucht es noch viel, viel mehr. Aber das ist dann auch wieder bei Männern immer, nicht immer, aber oft so ein bisschen, wird es auch ein bisschen mit so Lächeln, ja, betrachtet. Und ich glaube, da muss sich einiges ändern, um das Thema, den Zugang zu Geld für Frauen einfach leichter zu machen. Ich finde, das Thema Kinder bekommen und gründen muss irgendwie besser geregelt werden, weil, also ich bin ja dann sofort Mutter geworden und das ist echt tough. Und viele Frauen sagen, hey, ich will Mutter werden und jetzt bin ich, keine Ahnung, 20, 25, wie mache ich das dann, wenn ich gegründet habe und ich werde schwanger und wie soll das überhaupt dann funktionieren mit Kinderbetreuung etc.? Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Und dann ist dieses Thema eben selber, und das, da können wir Frauen schon selber, sag ich mal, das hat was mit Selbstvertrauen zu tun und nochmal mit dem also mutig sein und ins kalte Wasser mal springen. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, einmal hat das was mit dem Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen zu tun. Also ich denke, das ist ein großes Learning von meinem Weg, dass es gar nicht immer nur diesen Kampf braucht. Also da würde ich sagen, ich habe immer gesagt, Satz meiner Mutter, ich kann alles erreichen, wenn ich ausreichend dafür kämpfe. Mhm. Würde ich sagen, nein. Mhm. A, kann ich nicht alles erreichen, und B, wenn ich so viel kämpfe und dann fertig bin, wenn ich es erreicht habe, dann bringt es mir auch nichts. Und manchmal wird es dann so verbissen. Ich glaube, es geht vielmehr um dieses Vertrauen und dieses Bild, dass ich mir, also schon dieses Zielbild vor mir habe und mir vertraue, ich komme dahin. Mhm. Aber es geht darum, dass auch die Gesellschaft sagt, man scheitert. Wir lernen draus und wir brauchen diese Leute da draußen, die scheitern. Männer würden sagen, eins auf die Fresse kriegen, aufstehen und wieder weitergehen. Mhm. Ja, also und dazu brauchst du auch das gesellschaftliche Surrounding drumherum. Und und da können auch die Männer was machen, ja, und Frauen. Also dass man mehr drüber redet und deswegen diese Fuck-Ups-Nights finde ich total super. Aber irgendwie denke ich, das ist dann auch wieder schon so glorifizierend. Ja, und es geht ja, wir wollen in eine Normalität kommen. Ja. Dass es dazu gehört, dass jeder auch mal darüber redet, wie oft musst du gescheitert sein, um wirklich dann durchgestartet zu sein, ja.
Ich glaube, das eine ist das Gesellschaftliche, was sich ändern muss, damit Frauen mutiger sind, zu gründen, oder der Mut vielleicht nicht ganz so groß sein muss, um zu gründen. Aber du hast es gerade ja auch schon berichtet, wie sehr dich auch das Mindset deiner Mutter beeinflusst hat, auch wie sie dich dann früher auch geprägt und erzogen hat. Du hast gerade schon gesagt, du bist jetzt selber Mutter und du hast selber eine Tochter. Und die ist jetzt 13 Jahre alt. Wie lebst du das mit ihr? Wie lebst du ihr das vor? Und was lernt deine Tochter vielleicht auch jetzt von deinem Weg, den du jetzt gegangen bist?
Also ich glaube, sie hat jetzt sehr tough gelernt. Es geht weiter, ja. Und das Ende ist nicht das Ende, es geht wirklich einfach weiter. Und da bin ich schon meiner Mutter und auch meinem Lebenslauf, sag ich mal so, dankbar für, dass ich das auch so gelernt habe. Ich glaube, meine Tochter lernt, dass Frauen arbeiten und selbstständig sein wollen, dass wichtig ist, ja, mein eigenes Geld zu verdienen und mir eine Unabhängigkeit zu schaffen. Sie lernt hoffentlich, dass es wichtig ist, genau für sich selber zu entscheiden, was möchte ich machen. Ja, also für mich war das immer wichtig, meiner Mutter zurückzugeben, was sie mir ermöglicht hat. Und ich hoffe, dass meine Tochter mehr lernt, dass sie sich für das entscheidet, was wirklich ihr Weg ist. Ja, ich finde, es ist so wichtig. Und das kann, keine Ahnung, Schauspielerin sein, was ganz anderes als das, was ich war. Ja, dieses wirklich in sich zu hören, was sind meine absoluten Stärken und was möchte ich in diesem einen Leben, wir haben nur ein Leben, und was ist es, was ich wirklich machen möchte. Und ich würde mir wünschen, dass wir vor allem Frauen und Mädchen darin empowern und darin bestärken, wirklich zu überlegen, liebe ich Mathematik, dann mache ich Mathematik. Ja, ich hatte gestern ein Interview mit Marie Maroon, das ist eine Stuntfrau, also es gibt noch nicht so viele Stuntfrauen, ja, und die hat bei James Bond gestunt, also war sie Stuntfrau und eine so geile Socke, würde ich sagen, ja, so, und die macht es so toll, und sie ist so ein Vorbild, zu sagen, da gab es nicht viele Vorbilder für sie, aber sie wollte unbedingt diesen Job haben und Kampfsport machen und bei diesem Film mitspielen. Und ich finde, was sie für ein tolles Vorbild ist für so viele junge Frauen, die sehen, das geht. Ja, es gibt nicht nur Männer und die Stuntmen sind. Es gibt super Stuntfrauen auch. Und ich glaube, davon brauchen wir einfach sehr viele Bühnen heute, auch wie ihr das ja auch macht, zum Thema Tech und IT. Ja, also um Frauen zu zeigen, da gibt es wahnsinnig tolle Berufe und wir brauchen auch Frauen in der Technik, weil sonst holt uns die KI ein. Und wenn weiße, alte Männer unsere KI programmieren und so, dann will ich da nicht mehr leben in diesem hier auf diesem Planeten. Ja, ich glaube, dann wird es richtig tough. Ja.
Ich glaube, genau, was du sagst, diese Vorbilder sind halt enorm wichtig. Und du bist ja auch genauso ein Vorbild für vielleicht auch junge Mädchen oder junge Frauen, junge Gründerinnen mit deiner Geschichte, die vielleicht auch durch deine Geschichte auch einfach ein bisschen die Angst vorm Scheitern eben auch einfach verlieren. Ich glaube, diese Vorbilder braucht es auch, weil, du hast gerade gesagt, du möchtest, dass deine Tochter das macht oder das findet, was sie wirklich bewegt und was sie wirklich gerne machen möchte. Ich glaube, ich sehe das zumindest bei vielen jungen Mitarbeitenden, die wir hier so haben, dass auch diese diese Einladung, die du ja eigentlich aussprichst, für viele aber auch einen Druck auslösen kann tatsächlich. Weil sie nämlich sagen, oh, ist das wirklich das, was ich will? Oder will ich nicht vielleicht doch was anderes? Oder ich weiß es gar nicht so genau, was ich will. Und auch dafür, glaube ich, sind die Vorbilder einfach enorm wichtig.
Ja, und sich selber auch trotzdem entscheiden zu können, natürlich auch zu Hause zu bleiben und Mutter zu sein. Ja, das finde ich es auch. Also wir haben bei Emo schon immer gesagt, es ist wichtig, den eigenen Weg zu finden. Und wenn der heißt, ich möchte meine Kinder selber entziehen, bitte, dann ist nur meine Empfehlung dann die Abklärung der finanziellen Situation, weil Frauen haben am meisten Angst vor Altersarmut und sind am gefährdesten. Und ich glaube, das ist auch Thema Aufklärungsarbeit, die wir hier machen müssen, zu sagen, wenn du zu Hause bleiben möchtest, dann achte drauf, was machst du danach, wie bist du abversichert, welche Rente bekommst du, wenn du nicht arbeiten gehst, also wie ist dein Zielbild, wenn die Kinder mal aus dem Haus sind. Ich glaube, das ist wichtig, auch dahin Mädchen aufzuklären, zu sagen, auch das ist total okay, aber du brauchst einen Plan für dein Leben, damit nicht das Leben für dich den Plan schreibt. Ja, und der ist ja nicht immer erfolgreich.
Ja. Dieses Thema Female Empowerment begleitet dich jetzt in deinem weiteren Berufsleben ja weiter. Du hast eine Initiative ins Leben gerufen, die nennt sich Kasia Inner Circle. Vielleicht kannst du ein bisschen kurz erzählen, was machst du da für Female Empowerment und für Frauen?
Also ich habe ein Netzwerk so gegründet, so ein Herzensprojekt, Kasias Inner Circle, wo es einfach darum geht, Frauen zu vernetzen. Ich sage immer Frauen, weil Frauen die Frauen sind, die auch wenn LinkedIn nicht da ist, immer wieder auch andere Frauen vernetzen, die einfach davon überzeugt sind und ihnen das Spaß macht, anderen Frauen den Weg zu leichter zu machen. Ja, und damals ist mir Spaß, einfach zu vernetzen. Und das ist so ein Herzensprojekt, was ich machen darf, das auch von Mercedes gesponsert wird. Und das will ich auf jeden Fall weitermachen, das weiß ich schon. Und einfach, wie du gesagt hast, zu schauen, was ist so meine Aufgabe und wie kann was Unternehmerisches daraus werden, mehr Gleichberechtigung, Diversität hier in dieses Land zu bringen, aber dabei auch Geld zu verdienen, weil das hat sich schon bei mir auch verändert. Also diese Karma-Punkte und dieses Soziale und so. Ich denke, ich habe 20 Jahre echt viel gemacht und manchmal vielleicht mehr auf drauf geguckt, dass sich alle wohlfühlen, alles super easy ist und sich jeder mitgenommen fühlt, als wirklich knallhart zu gucken, ist es auch für das Unternehmen das Beste, ja. Und und ich glaube, jetzt ist so für mich, das ist auch ein großes Learning, jetzt so zu gucken, womit verdiene ich Geld. Auch das ist etwas, was wir Frauen lernen müssen, dass Geld was Gutes ist und das Macht auch was Gutes ist, weil man was bewegen kann, ja. Und da geht's jetzt, bin ich gespannt, was da rauskommt.
Und das können Frauen in deinem Inner Circle lernen. Erzähl nochmal vielleicht ganz kurz, da kannst du mich einfach anmelden und zu deinen Treffen kommen, oder wie funktioniert das?
Nee, das geht nur auf Einladung.
Okay.
Es geht nur auf Einladung, weil es einfach kein Netzwerk ist, was in Konkurrenz zu irgendeinem anderen Netzwerk tritt, sondern weil es ein Netzwerk ist, wo ich gemerkt habe, es ist schon gut, so als Frau ein Netzwerk zu haben, wo ich weiß, die kann ich anrufen, wenn ich Hilfe brauche. Und darum geht's, also Frauen aus unterschiedlichsten Branchen kennenzulernen und einem Netzwerk zu haben, die einfach das gleiche Mindset haben. Und das Mindset ist, ich will Diversity haben. Das heißt, wir diskutieren, wenn wir uns treffen, immer über das Thema, wie bringen wir Diversität in die Wirtschaft? Welche Hebel müssen wir umlegen? Wie kommen wir schneller voran? Was können wir von anderen lernen? Und tauschen uns da sehr vertrauensvoll aus. Und dann geht es aber darum, Frauen zu vernetzen, die das gleiche Mindset haben und einfach sich gegenseitig helfen. So. Und das ist aber wirklich etwas Kleines. Okay. Daneben habe ich Events gemacht, aber im Endeffekt ist es, glaube ich, geht es jetzt darum, so ein bisschen mehr Zeit zu lassen, was ist wirklich das nächste größere Ding ist, was ich machen möchte. Das werde ich nach meinem Sommerurlaub hoffentlich wissen.
Okay.
Mal gucken.
Okay. Wo geht's hin im Sommerurlaub?
Ich fahre nach Polen in meine Wurzeln, weil ich irgendwie das Gefühl habe, da muss ich zurück, um wirklich so zu wissen, was so mein Weg ist. Ja, das ist irgendwie so eine romantische Vorstellung, gerade mal sehen, ob sie passt. Und ich weiß auch, dass ich habe ja auch einen Podcast gemacht mit 199 Folgen und ich dachte so im Herbst, also der steht auch auf jeden Fall auf dem Plan, den wieder aufleben zu lassen, aber sonst so zu gucken, was wirklich der eigene Weg ist. Ich kann ja nicht immer nur missionarisch im Land umhertingeln und sagen, finde deinen Weg und selber so noch nicht ganz so auf meinem unterwegs sein, sondern, und ich glaube, das braucht Zeit. Ich glaube, nach jedem Scheitern, das habe ich echt unterschätzt, also wie viel Zeit es braucht. Die Wunden, glaube ich, wieder, bis die Wunden heilen, das braucht sicher noch Zeit und bis so die Schublade zuzumachen und zu sagen, jetzt ist gut, also jetzt sind die Selbstzweifel auch erledigt und jetzt geht's wirklich, konzentriere ich mich so auf das, was ich gelernt habe und auf die eigenen Stärken, um dann wieder voranzugehen.
Trotzdem finde ich es sehr beeindruckend, auch wenn du sagst, der Heilungsprozess braucht noch Zeit, mit wie viel Energie du schon wieder hier sitzt und neue Themen einfach auch beginnst und anfängst. Und ich glaube, das kann für viele einfach auch ein Vorbild sein, nochmal zu hören, auch eine Insolvenz ist kein endgültiges Scheitern, es ist nicht das Ende. Und du hast das in deinem Buch, was du geschrieben hast, 2019 vor deiner Insolvenz, hast du einen schönen Satz geschrieben und da will ich zum Abschluss nochmal ein bisschen drauf zusammenfassend vielleicht zu sprechen kommen. Du schreibst, ich beruhige mich oft selbst mit dem Gedanken, dass alles im Leben seinen Sinn hat. Selbst die schmerzlichste Erfahrung. Manchmal verstehen wir das eben nur erst sehr viel später, wenn uns dieser Sinn rückblickend erschließt. Bist du schon so weit, zusammenfassen zu können, was der Sinn dieser Insolvenz war?
Ach, das würde ich noch nicht sagen. Ich glaube, es ist nur schon so, dass ich merke nach 2 Jahren, dass es auch ein bisschen Befreiung ist. Ja, dass es schon auch ein taffer Weg war. Ja, und mit dieser ganzen veränderten Wirtschaft ist es schon auch, hat es auch Befreiung, einfach nicht für so viele Menschen verantwortlich zu sein. Ja. Also das kennst du ja auch. Ich meine, wir sind auch viel größer als ich jetzt jemals war. Wir waren fast 50 Mitarbeiter und das ist schon eine Verantwortung, die man spürt für jeden Einzelnen, der sich auf den Weg macht mit mir und oder auf den Weg mit mir gemacht hat. Und da merke ich schon, dass es so eine Erleichterung ist, jetzt erstmal nur für mich selber und meine Familie verantwortlich zu sein und für niemand anderen. Und insofern, das ist so das erste Gefühl, was so gekommen ist jetzt.
Okay. Unser Podcast heißt ja Erfolg mit Nebenwirkungen und wir wollen eine kleine Tradition ins Leben rufen in diesem Podcast mit einer kleinen Abschlussfrage. Und der Titel unseres Podcasts sagt ja schon, dass der Erfolg eben bestimmte Nebenwirkungen hat. Das sind gute Nebenwirkungen, aber leider auch schlechte Nebenwirkungen. Auf welche dieser Nebenwirkungen des Erfolges würdest du gerne verzichten, aber auf welche vielleicht zum Abschluss auch auf gar keinen Fall?
Boah. Also ich würde nicht darauf verzichten wollen, auf das, was wir alles entwickelt haben gemeinsam. Ja, ich bin wirklich stolz. Wir haben eine großartige Marke, die weiterhin lebt, aufgebaut, die so viele Frauen empowert. Und mein Highlight ist wirklich, wenn ich einer Frau begegne und die sagt, vielen Dank, ich habe damals den Artikel gelesen und der oder den Podcast gehört und der hat mich so empowert und ich habe mich getraut, meinen Weg zu gehen. Ja? Denke ich, das wird uns allen, die mitgearbeitet haben, niemals mehr jemand nehmen, so viele Menschen auf den Weg gebracht zu haben. Und ich möchte nicht vermissen, also nicht missen, was ich gelernt habe, auch durch den Misserfolg. Ja? Also das ist wirklich, da muss ich sagen, da bereue ich auch nichts. Ich würde immer wieder Emotion rauskaufen. Also das bin ich mir sicher. Ich könnte schon verzichten, glaube ich, auf diese Zeit im Büro und mit Excel-Tabellen statt mit meinen Kindern. Ja, also ich muss sagen, das ist etwas, das kann mir auch niemand mehr zurückgeben. Und so diese mit meiner Tochter so wirklich da so viel Zeit versäumt zu haben, weil der Job und die Firma, ich dachte, das ist wichtiger oder muss gemacht werden, ist nicht wichtiger, aber ist ja das erste Baby und da hängen so viele Menschen davon ab und das kann mir leider, das ist etwas, das würde ich, glaube ich, also die ein oder andere Situation würde ich anders entscheiden, als ich entschieden habe, ja.
Kasia, vielen Dank. Wir könnten noch viel, viel länger darüber sprechen, weil so viele Emotionen ich auch mit dir teilen kann, einfach was diese Gefühle angeht, die man mit dem Unternehmertum einhergeht. Und trotzdem entscheiden wir uns beide, diesen unternehmerischen Weg weiterzugehen, obwohl er mit so vielen Nebenwirkungen einhergeht. Ja. Irgendwie scheint das Verhältnis dieser Nebenwirkungen, selbst bei dir, mit der Geschichte, die du hast, trotzdem noch zu passen und dieser unternehmerische Weg für dich der richtige zu sein. Oder wir können vielleicht einfach nicht anders, als diesen Weg zu gehen. Vielen, vielen Dank für dieses sehr offene Gespräch, für deine Offenheit, für das Teilen der Emotionen. Ich glaube, das spricht ganz, ganz vielen Leuten da draußen aus der Seele. Vielen lieben Dank und dir ganz viel Erfolg auf deinem weiteren Weg und beim Finden deines richtigen Weges in der Zukunft. Ich werde es auf jeden Fall weiter verfolgen.
Vielen Dank für das schöne Gespräch. Danke.
Dankeschön.